Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Die Menschen leben nicht konsistent und handeln nicht rational.
Ja, als Klimawissenschaftler versuche ich ein bisschen Gleichmut beizubehalten.
Meine allergrößte Hoffnung ist natürlich, dass wir in 5 oder 10 Jahren sagen, Gott, lagen wir falsch. Das wäre doch toll.
Hallo und herzlich willkommen bei Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute geht es um den Klimawandel und ich möchte jetzt kein Augenrollen sehen, kein kenne ich schon alles hören. Denn ich habe mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler gesprochen, die sich den Klimawandel auch mal aus soziologischer Sicht angesehen haben. Sie haben in einem Team von mehr als 40 Experten und Expertinnen 10 gesellschaftliche Schlüsselfaktoren identifiziert, die in die richtige Richtung zeigen müssen, um den Klimawandel abzubremsen. Und Sie haben in Ihrem Bericht herausgefunden, wie unsere Chancen stehen, die Klimaziele weltweit zu erreichen. Aber das Ergebnis verrate ich jetzt noch nicht. Erstmal lernen wir meine beiden Gesprächspartner kennen.
Ich bin Anita Engels und hier an der Uni Hamburg seit 2005. Ich bin Professorin für Soziologie und habe mich seit ganz, ganz vielen Jahren, Jahrzehnten fast mit Klimawandel und Gesellschaft beschäftigt.
Ich heiße Christopher Hedemann. Und ich bin in Australien aufgewachsen, aber bin nach Deutschland gezogen, um meine PhD in Erdsystemwissenschaften oder Klimawissenschaften zu schreiben. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in Deutschland. Ich habe am Max-Planck-Institut promoviert, war kurz in der Industrie bei Airbus. Ich bin Umwelttechniker oder Verfahrenstechniker von Studium her und war Quereinsteiger in die Klimawissenschaften, aber ich brachte dann so ein bisschen so ein weiteren Blick mit auf Wasserprobleme und Energieprobleme und solche Themen.
Gemeinsam arbeiten Sie am Exzellenzcluster CLICS, das steht für Climate, Climatic Change and Society und sitzt in Hamburg.
Wir sind so ein riesen Cluster aus, ich glaube, fast 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und aus allen verschiedenen Richtungen, Soziologen und Politologen und Klimaphysiker wie ich.
Anita Engels ist Co-Sprecherin des Exzellenzclusters und Chris gehört zum Syntheseteam, das aus 3 Forschern besteht.
Wir beschreiben uns als Syntheseteam, das heißt, wir führen diese verschiedenen Fäden zusammen und bringen dann jährlich dieses Bericht, also diesen Hamburg Climate Futures Outlook raus.
Ja, das ist ein Bericht im Sinne einer Bewertung, also ein Assessment. Und wir haben uns vorgenommen, dafür eine neue Methodik zu entwickeln. Wir wollten gerne wissen, wie plausibel ist es denn, gemessen an dem Verständnis, was wir von gesellschaftlicher Transformationsfähigkeit haben und was wir empirisch im Moment beobachten können, wie plausibel ist es gemessen daran, dass wir die Paris-Ziele erreichen? Ja, und das haben wir versucht umzusetzen gemeinsam in monatelanger Arbeit und darum geht es letztlich.
Es gibt ja viele naturwissenschaftliche Studien zum Thema Klimawandel. Bei dieser Studie wurden aber nicht nur die physikalischen Randbedingungen untersucht, sondern vor allem erstmals ganz systematisch die gesellschaftlichen Faktoren, die eine solche Entwicklung fördern oder behindern. Und das wurde an einer Frage ganz konkret durchgespielt. Ist eine weltweite, vollständige Dekarbonisierung bis 2050 plausibel? Die Dekarbonisierung muss uns Christopher Hedemann erklären.
Also Deep Decarbonization auf Englisch heißt direkt übersetzt tiefe Dekarbonisierung. Und das kann vieles beschreiben, ist es tatsächlich ein bisschen schwammig. Und der Grund ist, es gibt viele Treibhausgase und nicht nur CO2, sondern auch Methan und andere verschiedene Treibhausgase. Aber im Grunde genommen heißt das, dass wir mit einer tiefen Dekarbonisierung auf netto null CO2-Emissionen kommen. Also alles, was äquivalent zu CO2 ist, also Methan umgerechnet in CO2. So, und das heißt, wir stößen keine Treibhausgase mehr aus. Oder das, was wir ausstößen, nehmen wir wieder auf in die Erde oder in die Ozeane oder so.
Methan, CO2, aber auch Wasserdampf und Ozon machen uns Probleme. Sie sind in unserer Atmosphäre und das ist auch ganz normal. Aber wenn wir zum Beispiel Auto fahren und Benzin verbrennen, dann gelangt zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Die Natur versucht, einen großen Teil der Treibhausgase wieder aufzunehmen, aber irgendwann schafft sie es eben nicht mehr. Die Wälder, die Ozeane kommen an ihre Grenzen. Also bleiben viele Gase in der Atmosphäre und das ist die Ursache des Klimawandels. Das Treibhausgas CO2 nimmt die vom Erdboden ausgestrahlte Wärme auf, reflektiert sie zum Teil und verhindert so, dass sie ungehindert ins Weltall entweicht. Dadurch erwärmt sich unsere Atmosphäre immer mehr. Um das zu stoppen, brauchen wir also eine tiefe Dekarbonisierung. Ich kenne das als CO2-Neutralität. Ist das das Gleiche?
Genau, aber ich glaube, diese Begriffe sind im alltäglichen Sprachgebrauch einfach austauschbar. Wenn man sagt Netto Null oder wenn man CO2-neutral sagt, dann meint man eigentlich auch kein Methan. Und es wird einfach angenommen, die Hauptarbeit ist, CO2 zu reduzieren. Und es wird einfach angenommen, wenn es genug Impuls und also Treibkraft gibt irgendwie in der Gesellschaft, um CO2 zu reduzieren, dann schaffen wir das auch mit Methan und anderen Treibhausgasen, ja.
Oft heißt es ja auch klimaneutral. Da sind dann alle Gase schon mit drin. Die anderen Gase werden bei den meisten wissenschaftlichen Rechnungen als CO2-Äquivalente mit einbezogen, also quasi von ihrer Wirksamkeit her in CO2 umgerechnet. Gut, dann zurück zum Outlook. In diesem Bericht wurden also 10 gesellschaftliche Schlüsselfaktoren identifiziert, die man auch Treiber nennen kann. Wie sieht es aus? Sind diese Treiber eher neutral? Fördern sie die Dekarbonisierung? Treiben sie so also den Klimawandel voran? Oder, und das hoffen wir natürlich alle, bremsen sie den Klimawandel? 6 Faktoren zeigen laut dem Hamburg Climate Futures Outlook schon in die richtige Richtung. Bei 2 konnte noch keine abschließende Einschätzung erfolgen. Und 2 zeigen leider auch in die falsche Richtung. Faktor Nummer 1, die Politik. Es gibt ja schon sowas wie den internationalen Klimaschutz durch die Politik. Wie schon erwähnt, spielt da das Pariser Abkommen eine große Rolle. Das Übereinkommen von Paris wurde im Dezember 2015 verabschiedet und ist die erste umfassende weltweite Klimaschutzvereinbarung. 190 Länder machen mit. Wichtig sind aber die 55 Nationen, die für mindestens 55% der Treibhausemissionen verantwortlich sind. Und die wollen nun gemeinsam verhindern, dass die weltweite Durchschnittstemperatur weiter ansteigt. Langfristig soll sie auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten bleiben. Das Ziel ist für uns eine Temperaturerhöhung von 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 nicht zu überschreiten. Damit können wir die stärksten Folgen des Klimawandels abmildern.
Und das kommt vielleicht einigen nicht so viel. Irgendwie diese 1,5 Grad ist ja nicht viel. Wenn man die Alltagsschwankungen in Berlin oder München oder was auch immer anschaut, dann schwankt es vielleicht 10 Grad oder so innerhalb eines Tages. Aber man muss natürlich bedenken, dass wenn überall in der Welt es 1,5 Grad Wärme ist, dann heißt das in einigen Gebieten, dass es 10 Grad Wärme ist. Also man muss auch die Ozeane mitzählen und so und so. Das heißt, dass diese Ziele sind schon wissenschaftlich fundiert, um möglichst Klimafolgen und Schäden zu vermeiden.
Die USA waren unter Präsident Trump aus dem Abkommen ausgestiegen. Jetzt sind sie wieder drin. Und was bringt es, dass Länder so ein Abkommen unterzeichnen?
Es zeigt schon sehr positive Tendenzen. Und was ich spannend finde, ist, selbst wenn die verschiedenen Nationen nicht genug versprechen in diesem UN-Prozess, trotzdem sind diese Ziele festgelegt. Und das ist eine wunderbare Ressource für soziale Bewegungen und beeinflusst dann andere Treiber, weil sie sich um diesen Zielen so eine Bewegung bilden können. Hilft mit der politischen Willensbildung. Also das Spannende an die Sache ist, dass obwohl vielleicht diese einzelnen Treiber momentan nicht genug in die richtige Richtung gehen, dann könnten sie einander schon unterstützen und anfeuern, vielleicht in der Zukunft. Das ist ja hypothetisch, aber man sieht schon kleine Anzeichen davon, dass es geschehen kann.
Da war schon Faktor Nummer 2, soziale Bewegungen wie die Fridays for Future Demos. Ob die als einer der Treiber fungieren, den Klimawandel zu bremsen, ist für die Forscherinnen und Forscher noch nicht abschließend zu beantworten. Genauso wenig wie Faktor Nummer 3, der Journalismus, also die Berichterstattung in den Medien. Hinter beiden Punkten bleibt ein Fragezeichen. Zumindest schon einmal in die richtige Richtung weisen Klagen und Urteile, also die Arbeit der Justiz in Klimafragen. Und die Gesetzgebung ebenso. Dann gibt es noch internationale Initiativen, die durchaus etwas bewirken können in Sachen Dekarbonisierung. Faktor 7 ist die Wissensproduktion. Gemeint ist damit zum Beispiel, wenn in den Weltklimaberichten, auch IPCC-Berichte genannt, die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung umfassend ausgewertet, gebündelt und in die Welt getragen werden. Und dann steht auf der positiven Liste noch die Divestment-Bewegung. Das sagte mir ehrlich gesagt nichts. Es ist ein Begriff, der aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen kommt.
Ja, das ist zunächst mal tatsächlich eine politische Bewegung, die Divestment-Bewegung. Das fing so an bei Universitäten, Stiftungsuniversitäten, so aus dem angloamerikanischen Raum. Diese Universitäten haben oft enormes Stiftungskapital zu verwalten. Und die haben das natürlich oft möglichst sicher angelegt mit einer möglichst hohen Rendite. Und das ist im Grunde genommen auch nach wie vor der fossile Bereich. Ja, da haben sie die großen Energieversorger oder Stahlkonzerne, also alle diese Unternehmen, wo man mit einer sicheren Rendite rechnen kann, die sind attraktiv für solche Anleger, also institutionelle Investoren sind das, um die es da geht. Und bei den Universitäten haben die Mitglieder der Universität und die Studierenden dann aber vielleicht ja einen politischen Hebel, um dafür zu sorgen, dass das Geld nach ethischen Gesichtspunkten angelegt wird. Und da gibt es auch Regelungen für. Darauf kann man sich berufen und das dann einklagen. Das hat sich dann ausgeweitet auf viele andere institutionelle Investoren auch. Also gerade im Vorfeld und im Zusammenhang mit der Pariser Klimakonferenz, die 2015 stattgefunden hat, hat es einige spektakuläre Divestment-Erklärungen dann gegeben, also große Versicherungskonzerne. Irgendwann hat sogar die katholische Kirche da angefangen einzuschwenken. Also wirklich große Vermögen, die dahinter stehen, haben angefangen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Das Geld, das also in diesen Stiftungen liegt, soll zukunftsorientierter angelegt werden, nachhaltiger. Übrigens auch etwas, was viele Privatanleger versuchen. Nachhaltige ETFs boomen derzeit, auch wenn sie oft nicht die Rendite bringen von anderen Anlageformen.
Und was wir jetzt versucht haben in dem Outlook ist aber, dass dieses Phänomen, das ist eben eine soziale Bewegung, die auf die Finanzmärkte so ein bisschen übergeschwappt ist, die größenordnungsmäßig einzuschätzen. Was macht die aus? Also an wie viel Finanzvolumen kommen die damit eigentlich schon? Und hat da schon so einen Kipppunkt eingesetzt? Also dass wirklich das Geld nicht mehr verlässlich im fossilen Bereich verdient werden kann. Und da gibt es sehr viele ganz aktuelle Studien auch zu. Also die Forschungslage dazu ist gerade sehr, sehr gut. Und die zeigt eben leider, dass wir von diesem Punkt noch ziemlich weit entfernt sind. Das ist tatsächlich was, was vielleicht in den nächsten 5 Jahren nochmal umkippen kann. Aber im Augenblick kann man sehr gut sehen, dass weltweit die globalen Finanzströme immer noch zur Verfügung stehen für neue Investitionen in Kohlekraft, in Ölförderung und so weiter. Und das ist eben eigentlich der Knackpunkt.
Also, das Divestment, die finanzielle Investition weg von fossilen Energieriesen, geht schon in die richtige Richtung, ist aber noch nicht groß genug. Hier wurde übrigens noch ein Begriff angesprochen, den ich in dieser Thematik sehr wichtig finde, Kipppunkt. Im Englischen ist das der Tipping Point. Auf der Erde gibt es ja verschiedene recht stabile Systeme, zum Beispiel die Permafrostböden, den Golfstrom, das Meereis in der Arktis, die Gletscher, den Amazonas-Regenwald in Brasilien oder die Korallenriffe. Wenn diese Systeme aus dem Gleichgewicht geraten, können sie zum Klimawandel beitragen. Klar, der abgeholzte Amazonas-Regenwald filtert keine Luft mehr. Kleine Veränderungen können wieder rückgängig gemacht werden, aber wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann kippt das Gleichgewicht dauerhaft. Diesen Schwellenwert nennt man Kipppunkt. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Das bisher stabile Erdklima verändert sich dann noch schneller und selbstverstärkend. Ein Kipppunkt kann aber auch, wie von Frau Professorin Engels dargestellt, dafür sorgen, dass das Geld nicht mehr in fossile Energien fließt, also eine positive Entwicklung sein. Apropos positiv, jetzt sind wir schon durch mit den 6 Faktoren, die schon auf dem richtigen Gleis sind, und den beiden, die noch ungeklärt sind. Bleiben leider noch 2 Stellschrauben, die in die falsche Richtung zeigen. Wollt ihr raten, welche das sind? Ich hatte da schon so eine Ahnung.
Also ein Treiber, der Dekarbonisierung tatsächlich verhindert, sind die Corporate Responses. Das ist sozusagen Klimaschutz, die von Unternehmen ausgeht, also Unternehmensstrategien, um Klimaschutz zu betreiben. Und was wir da gemerkt haben, ist, dass also die allgemeinen Rahmenbedingungen für Unternehmen haben sich nicht so geändert. Es gibt immer noch diese Marktwirtschaft. Es gibt immer noch diese Daseinsberechtigung von Unternehmen, dass sie tatsächlich mehr und mehr erwirtschaften, dass sie wachsen, dass sie ihre, also das Zyklus oder der Zyklus, auf den sie bewertet werden, ist halt ein Jahreszyklus, ein Finanzjahr. Und daher, obwohl man sieht, dass die Kundschaft oder dass die allgemeine Bevölkerung schon will, dass Produkte nachhaltiger werden, dass es da keine richtige Motivation gibt für diese Unternehmen, um richtig durchgreifende Änderungen zu machen. Und das heißt, wenn wir uns also durch die ganze Greenwashing schauen und vielleicht die einzelnen Unternehmen, die wirklich sehr gute Arbeit leisten in diesem Bereich, wenn man aber auf der globalen Ebene guckt, dann fällt das eher mau aus.
Das ist vielleicht ein bisschen verblüffend für einige, dass wir hier zu einer so skeptischen Einschätzung kommen. Denn man sieht ja in den letzten Monaten auch noch einmal, aber auch die ganzen letzten Jahre, immer wieder Verlautbarungen auch von großen Unternehmen, dass sie sich Klimaziele setzen, dass sie klimaneutral werden wollen und manchmal auch immer früher schon. Und das sind so einige große Highlights, die dann die öffentliche Wahrnehmung so ein bisschen blenden.
Und der letzte Faktor, der in die falsche Richtung weist, ist der Konsum. Und an dem sind wir alle beteiligt.
Also nach allem, was man so sehen kann, kann man abschätzen, dass da praktisch gar kein Ende in Sicht ist. Ja, also keine Reduzierung. Es ist ein ziemlich stabiler Zusammenhang zwischen der Masse an Konsum und dem CO2-Ausstoß. Da gibt es einfach noch keine Entkopplung. Und solange das so ist, wird viel Konsum einfach auch immer zu viel Emissionen führen. Und leider sind die gesellschaftlichen Grundlagen, die Strukturen so ausgerichtet, dass es einfach immer zu mehr Konsum kommt, sobald ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht ist. In vielen Staaten ist es sozusagen eine freiheitliche Grundordnung, beinhaltet im Grunde genommen auch die Freiheit zum unbegrenzten Konsum. Also Konsum einschränken zu wollen, ist ganz, ganz schwer rechtlich durchzusetzen, kann ja auch jeder nachvollziehen, glaube ich. Und auf Freiwilligkeit zu setzen, ist hier im Augenblick aussichtslos.
Unser Konsum produziert CO2, das ist ganz klar. Große Posten sind Kleidung, Autos, Elektronik. Und zwar schon bei der Herstellung, denn da pusten nun mal Fabriken irgendwo auf der Welt CO2 in die Luft. Und dann kommen die Transportwege dazu, mit dem schwerölbetriebenen Schiff nach Europa, dann hier bei uns mit dem Diesel-LKW ins Lager, später mit dem Paketauto bis vor unsere Haustür. Klar ist es also gut, wenn wir nachhaltig kaufen, noch besser wäre aber, schlichtweg weniger zu kaufen. Was vor allem bei Klamotten und Elektronik machbar wäre, sind wir mal ehrlich. Aber unser komplettes Wirtschaftssystem läuft eben andersrum, ist auf Wachstum ausgelegt und auf immer mehr, mehr, mehr. Zurück zu den 10 Hebeln. Welcher ist denn da der größte? Oder kann man das so nicht sagen?
Ja, da haben wir lange auch in Workshops drüber diskutiert, in unseren Gruppen hier von Expertinnen und Experten, ob wir da eigentlich schon so eine Gewichtung vornehmen können. Und das ist sehr schwierig, vor allem verändert sich das auch alle paar Jahre einmal. Ne? Also im Augenblick sieht das so aus, dass der Versuch, Klimaklagen zu führen, dass das ein ganz guter Hebel ist, also um zumindest sehr viel Öffentlichkeit zu erzeugen, um große Player dazu zu bringen, eine andere Strategie einzuschlagen und um dadurch auch wiederum ein Signal an Finanzmärkte zu senden und an Regierungen, ne, dass das im Umbruch ist. Das kann aber auch immer mal wieder wechseln. Und es hängt eben sehr viel auch davon ab, wie sich dieser Faktor der Klimaproteste und der sozialen Bewegung, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wenn sich das tatsächlich immer weiter ausdehnen sollte, dass jetzt Klimaproteste stattfinden weltweit und nicht nur von ein paar jungen Menschen, wie das jetzt im Augenblick ist, sondern massenhaft, ne, wenn das generationenübergreifend stattfindet, dann kann dadurch natürlich schon ein erheblicher Druck auf die politischen Entscheidungsträger entstehen. Und nicht nur Druck, sondern dann, also viele von denen würden ja gerne tatsächlich auch eine ernsthafte Klimaschutzpolitik betreiben, aber sie fürchten im Moment zu Recht, dass ihnen, sobald sie das versuchen, die Mehrheiten wegbröckeln. Also sie haben dann nicht nur den Druck, sondern eben auch eine stabile Unterstützung dafür, das dann auch tatsächlich umzusetzen.
So, und damit sind wir auch an einem ganz wichtigen Punkt. Ich dachte mir, als ich von den 10 Hebeln las, gut, wir haben das jetzt identifiziert, also drehen wir halt an diesen Stellschrauben und gut ist. Aber so einfach ist es leider nicht.
Soziale Treiber sind viel komplexer, viel schwieriger. Man kann einfach das nicht mit einem KPI irgendwie bemessen. Und darin steckte die Arbeit.
KPI steht für Key Performance Indicator. Das kommt aus der Betriebswirtschaftslehre. Denn da gibt es meistens irgendwelche Kennzahlen, die man gut miteinander vergleichen kann, um zu sehen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich einen Online-Shop habe, dann ist eine Kennzahl zum Beispiel, wie viele Menschen mitten in der Bestellung abbrechen und meine Seite verlassen. Das ist messbar. Das ist eine KPI. Für meine Podcasts ist eine wichtige KPI, wie viele Menschen zuhören und vielleicht auch einen netten Kommentar dalassen. Aber in Sachen Klimakrise war das eben nicht so einfach zu definieren. Dennoch konnte das Exzellenzcluster die 10 Treiber identifizieren. Und das Ergebnis des Berichts lautet: Es ist nicht plausibel, dass die Menschheit die 1,5-Grad-Grenze der Erwärmung einhält und sich bis 2050 nachhaltig aus der Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle befreit.
Leider sind wir zu dem Ergebnis gekommen, was sich viele vielleicht auch so intuitiv gedacht haben, dass es nicht sehr plausibel ist. Aber wir können jetzt eben ziemlich gut auch zeigen, dass es wirklich auch wissenschaftlich belegbar im Augenblick nicht plausibel ist.
Genau, diese Zahlen haben wir aus einer Kombination aus naturwissenschaftlicher Forschung und sozialwissenschaftlicher Forschung abgeleitet. Wir haben die Analyse bei dieser sozialen Treiber festgestellt, dass wir nicht annähernd genug Treibkraft haben, um eine sogenannte tiefe Dekarbonisierung zu erreichen. Und wir haben das in unserer Plausibilitätsassessment ausgeschlossen. Dann sind wir zum naturwissenschaftlichen Teil gekommen und da gibt es einige Szenarien, die mögliche Emissionspfade beschreiben. Und es gibt hunderte von diesen Emissionspfaden, aber wir haben die wichtigsten für die Wissenschaft, werden so ein bisschen knapp dargestellt und es gibt nur 5. Wir haben uns diese angeschaut und bei dem niedrigsten Szenario, es nennt sich sehr technisch SSP1, 1,9. Und das beschreibt der Antrieb, Strahlungsantrieb dieser 1,9. Und dieses Szenario ist vereinbar mit einer Deep Dekarbonisierung bis 2050. Und weil das von unserem sozialen Assessment nicht plausibel war, dann mussten wir dieses Szenario ausschließen. Das heißt, dass der nächstniedrigste Szenario immer noch drin bleibt. Also wir könnten das nicht ausschließen. Das könnte immer noch plausibel sein. Und der unterste Erwärmungsgrad von diesem zweitniedrigsten Szenario war eben 1,7 Grad. Und so sind wir auf diese Zahl gekommen. Man geht natürlich davon aus, dass wenn man tiefer die Dekarbonisierung nicht erreichen kann bis 2050, dass man dann nicht irgendwie 2 Tonnen drüber ist in 2050, sondern dass man schon ein Stück weit verfehlt. Und daher kommen wir auf dieses zweitniedrigste Szenario.
Aber das ist frustrierend, der Gedanke.
Ja, es ist total frustrierend. Ja, es gibt Ansätze, also es gibt diese Nudging, also ich bin ja kein Experte, aber es gibt ja diese Nudging-Gedanke, dass man eine Bevölkerung so in die richtige, eine Gruppe in die richtige Richtung so schieben kann. Aber vieles ist so chaotisch und organisch und es entsteht von selber. Ja.
Das alles klingt niederschmetternd, finde ich. Und dennoch wirkt Christopher Hedemann so optimistisch. Wie geht das?
Ja, als Klimawissenschaftler versuche ich ein bisschen Gleichmut beizubehalten. Das heißt, ich bin schon auf Schlimmes vorbereitet, glaube ich, gedanklich. Und wenn das kommt, dann kommt das eben und man muss halt damit umgehen. Aber die kleinen Bewegungen, die kleinen Vorstöße Richtung Dekarbonisierung, die wir auf der globalen Ebene sehen, ermutigen mich schon. Ne? Und ich glaube, obwohl es nicht genug ist momentan für 1,5 Grad, dann lasse mich überraschen. Also vielleicht, wenn man realisiert, was wir jetzt machen, ist überhaupt nicht genug, dann gibt es vielleicht noch eine Verschärfung unserer Bemühungen, dass uns wirklich in Richtung Dekarbonisierung bis 2050 treibt. Also es kann noch kommen, es ist noch möglich. Also durch den Outlook haben wir das nicht ausgeschlossen, dass es nicht möglich ist. Es ist nur, momentan fallen die Treiber halt mau aus. Aber ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass das sich ändern könnte in den nächsten 20 Jahren.
Manches können wir als Einzelne direkt beeinflussen, anderes nicht. Und bei den Dingen, die in meiner Hand liegen, frage ich mich immer, bringt es denn wirklich was, wenn der oder die Einzelne etwas tut, oder müssen wir da eher auf politische Entscheidungen setzen?
Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also natürlich, wenn Sie jetzt sagen, jede Einzelne, das bringt tatsächlich CO2-mäßig wenig. Aber es gibt ja Masseneffekte. Also wenn viele, zum Beispiel in Deutschland jetzt, einfach einen CO2-freien Strom wählen, ja, das können sie ja, also Ökostromtarife oder klimafreundliche Strompakete, das ist ja ganz einfach. Wenn das viele machen, hat das schon einen gewissen Effekt. So, damit ist aber erstmal nicht zu rechnen. Es geht aber bei der Entscheidung der Einzelnen gar nicht so sehr darum, was da am Ende bei CO2 eingespart wird, sondern das ist eigentlich jedes Mal auch ein politisches Signal und auch ein Signal in den Freundes- und Bekanntenkreis hinein. Ja? Jedes Mal, also wenn sich das ausbreitet, dass aus Klimaschutzgründen eben nur noch einmal alle 2 Jahre geflogen wird, ja, oder kein Fleisch mehr gegessen wird. Das weitet sich ja dann aus und das wird so zu einer neuen Normalität. Das hat man im Ernährungsbereich jetzt schon in vielen Schichten festgestellt, nicht flächendeckend, auch in Deutschland nicht, aber in vielen Bereichen hat man das schon gesehen, dass da sozusagen eine Umkehrung der Beweislast erfolgt. Ne? Während vor 20 Jahren sich die wenigen Vegetarier oder erst recht Veganer richtig verteidigen mussten und das immer wieder erklären mussten, warum sie das machen und wieso, dass sie sowas Kompliziertes auf sich nehmen und dass das doch unnormal ist, ist das jetzt doch schon oft umgekehrt. Also das eigentlich jemand, der so ganz ohne Bedenken in eine Wurst beißt, dann immer schon das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen.
Und stimmt. Und wenn ich jetzt so nachdenke, das ist in einem relativ kurzen Zeitraum umgeschwenkt eigentlich.
Genau, wir hatten vor wenigen Jahren noch das politische Desaster der Grünen mit dem vorgeschlagenen Veggie Day. Und ich glaube, also die würden das jetzt wahrscheinlich trotzdem in dieser Form erstmal noch nicht wieder vorschlagen, aber da hat ein Wandel stattgefunden. Und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, für diese unterschiedlichen Formen von Wandel, die wir in der Gesellschaft eben vorfinden. Manchmal ist eine politische Konstellation eben so, dass sehr schnell ganz große Hebel umgelegt werden können, also neue Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Und manchmal ist es eben so, dass so ein langsamer kultureller Wandel ist, auf den es eigentlich ankommt. Und der lässt sich auch gar nicht so richtig beschleunigen. Da muss man eben leider abwarten, dass sich das so weiter verbreitet. Und in diesem Zusammenhang macht es aber eben doch einen Unterschied, ob dann viele Einzelne wirklich anfangen, das als ihre neue Normalität zu behandeln und da auch ganz normal drüber zu reden.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie der Hamburger sagt. Was machen denn die beiden selber, um den CO2-Fußabdruck zu verkleinern?
Ich versuche mich weitestgehend zu informieren, was wirklich eine Wirkung hat. Also ich bin ein bisschen müde von dieser, was ich nenne, Lichtschalter-Mentalität. Und man sagt, ach, ich mach das Licht aus für 20 Minuten und ich rette damit das Klima. Oder dass man sagt, ja, ich bestelle 10 neue Mäntel online. Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber dann gleiche ich den CO2 des Transports, also des Verkehrs aus. Ich denke, ja, aber da haben wir so einen riesen Batzen an CO2-Ausstöße und man gleicht halt diese kleine Teil aus. Also man muss die Verhältnisse verstehen und das ist sehr schwierig. Und ich glaube, man kann sich nicht den ganzen Tag damit investieren, das alles herauszufinden, aber weitestgehend gucken, wo habe ich die Kapazitäten herauszufinden, was wirklich eine Wirkung hat, was sozusagen knallt, wenn man CO2 reduzieren möchte.
Und was haben Sie da als die drei großen Treiber in Ihrem Alltag definiert? Ich will das jetzt wissen.
Jetzt... Also ich radle überall. Ich fahre mit dem Zug, benutze mein Rad. Wenn ich mit dem Auto fahren muss, dann miete ich ein Auto. Und ich esse weitestgehend vegetarisch und versuche vegan-vegetarisch. Ich glaube, die Sache ist, man muss immer alles ein bisschen ausgleichen. Ideal wäre vegan, aber ich aus gesundheitlichen Gründen möchte das nicht tun, deswegen ernähre ich mich vegetarisch. Familie besuchen in Australien, das ist ja...
Geht schwer mit dem Fahrrad.
Wenn nichts anderes geht, dann versuche ich, meine Emissionen auszugleichen. Aber wie gesagt, es muss alles irgendwie... Man muss gucken, dass man nicht zu hart mit sich selber ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das langfristig beibehält, diese Gewohnheiten. Und als Beispiel, wenn ich sagen würde, ja, es ist mir super wichtig, dass ich jedes Jahr nach Australien fliege, aber ich kann es mir nicht leisten, dann jedes Jahr das auszugleichen. Es ist auch okay. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man guckt, was wirkt, was kann man so langfristig als Gewohnheit beibehalten, was fühlt sich machbar an oder durchführbar an. Genau.
Die Menschen leben nicht konsistent und handeln nicht rational. Das kann ich halt auch sehr gut am eigenen Leib erkennen. Das bedeutet, dass ich an manchen Stellen sehr bewusst mit der Klimaschutzthematik umgehe. Ich fahre kein Auto und ich esse kein Fleisch und verschiedene andere Dinge, also habe einen Ökostromtarif und so weiter. Aber die Forschungsarbeit ist international und natürlich fliege ich dann auch oft oder bin jetzt vor Beginn der Pandemie sehr oft beruflich mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und ich habe auch sehr viele Urlaubsflüge hinter mich gebracht. Ja, und das sind dann, wenn man das persönlich mal gegenrechnet, jeder Flug, den ich da gemacht habe, hat dann eigentlich im CO2-Budget ja alles wieder aufgewogen, was ich an anderer Stelle eingespart habe. Aber es stimmt schon, dass das sehr viel stärker in den letzten Jahren vor allem auch in das persönliche Leben so eingedrungen ist.
Als der Bericht fertig war, an dem Sie so lange gearbeitet haben und die Ergebnisse sozusagen feststanden, hat sich dann Ihre Einschätzung bestätigt oder hat Sie irgendwas überrascht daran?
Viele haben sich dann schon Sorgen gemacht. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt da wissenschaftlich nachweisen, das ist gar nicht plausibel, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen? Ist das nicht ein ganz fatales politisches Signal? Und für mich ist es wirklich ganz wichtig, also diese Ergebnisse auch in den richtigen Kontext zu stellen. Also was wir ja auch zeigen, ist, wo die Treiber sitzen und wo eigentlich dann auch Handlungsperspektiven entstehen für all die vielen Initiativen, die es ja weltweit gibt, die versuchen, jetzt auch sich strategisch aufzustellen, um Klimaschutz weiter voranzutreiben und zu vertiefen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Outlook, dass wir zeigen, da gibt es schon sehr klare Ansatzpunkte. Also wir sagen ja auch nicht, es ist unmöglich. Es ist ja möglich. Aber es muss eben noch sehr viel mehr passieren und es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen besser zu erkennen, wie viel da noch passieren muss und dass noch sehr viel passieren muss, damit man jetzt nicht immer so kurzfristig in so eine Frustration reinläuft. Wenn man mal ein Jahr protestiert hat, ich meine, Also die Fridays for Future-Bewegung hat ja wirklich massiv Lebenszeit da rein investiert. Und die haben manchmal das Gefühl, sie haben gar nichts erreicht. Das ist natürlich Unsinn. Also in Deutschland hätten wir ohne die überhaupt nicht das so als Thema auf der Agenda und hätten wir auch kein Klimaschutzgesetz. Ja? Das wäre einfach gar nicht durchsetzbar gewesen. Aber es braucht eben noch viel mehr an Mobilisierung und zwar auf all diesen Ebenen. Deswegen habe ich ja zwischendurch gesagt, das ist nicht gut, das gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen, wenn wir Klimaschutz vorantreiben wollen, das ist ja eine politische Entscheidung, wenn wir das wollen, dann müssen wir ganz massive Veränderungen in den politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erreichen und die Einzelnen müssen natürlich auch mitmachen und sich auf ein anderes Leben einlassen.
Vielleicht kommt ja auch so ein Jetzt-erst-recht-Gefühl auf.
Ja, aber wenn man mal überlegt, so klein ist die eigene Welt ja oft gar nicht. Ne? Sie sind ja nicht nur als Privat- und Alltagsmensch unterwegs, sondern als Berufsmensch. Ne? Sie sind vielleicht Medienschaffende, andere Leute sind in der Wissenschaft tätig, viele sind in Organisationen berufstätig, die Umfelder darstellen, wo strategische Entscheidungen getroffen werden. In all diesen Umfeldern kann man darauf hinwirken. Das zeigt ja eigentlich auf, welche Möglichkeiten auch Privatpersonen haben, Gerichtsverfahren anzustrengen. Ja? Also dass das tatsächlich auch eine Option sein kann. Und das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass es so viele Ansatzmöglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich auch ein bisschen meine Hoffnung, jetzt so gerade mit Fridays for Future, nicht nur, dass da ein politischer Druck entsteht, sondern dass das Menschen sind, die jetzt studieren oder gerade fertig werden, die gehen ja in die Berufswelt rein. Die werden in wenigen Jahren Entscheidungsträger sein. Und das ist dann tatsächlich ein ganz wichtiger Generationenwandel auch, auf den man da hoffen kann. Und das wird die Zukunft zeigen. Wir werden in der Tat immer wieder Aktualisierungen von dem Outlook vornehmen. Meine allergrößte Hoffnung ist natürlich, dass wir in 5 oder 10 Jahren sagen, Gott, lagen wir falsch. Ja? Das wäre doch toll.
Wir enden also versöhnlich, trotz der eigentlich katastrophalen Datenlage. Und für mich bleibt wieder die Erkenntnis, jede und jeder kann etwas tun. Ökostromtarife auswählen, die richtigen Parteien wählen, weniger konsumieren, weniger fliegen, weniger Fleisch essen, regionale Lebensmittel kaufen, auf eine Klimademo gehen, nicht immer größere Benzinautos kaufen, sondern auch mal mit dem Rad fahren und so weiter und so fort. Wichtig ist, glaube ich, dass wir alle versuchen, etwas zu tun. Veränderungen machen vielleicht erstmal Angst, können aber auch richtig toll sein und ganz neue Perspektiven eröffnen. Ein Beispiel sind ja die Städte, die immer mehr Autos aus ihrem Zentrum verbannen. Da dachten viele, die Altstädte würden dadurch veröden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das Auto verschwindet und der Mensch kommt. Und die Lebensqualität steigt. Einfach mal überlegen, welchen kleinen Hebel wir selber bedienen können, in der Arbeit oder im eigenen Umfeld. Das Thema Nachhaltigkeit spielt da eine große Rolle und das wird uns auch hier im Podcast wieder begegnen, denn einige der Exzellenzcluster beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten rund um die Nachhaltigkeit. Nächsten Monat nehme ich euch jedenfalls wieder mit auf eine virtuelle Reise zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und bin gespannt, welches Thema mich im nächsten Exzellenzcluster erwartet. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.